NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. Oktober 1944. Der Todestag des Generalfeldmarschalls Erwin Rommel.
Er war des Teufels Lieblingsgeneral. Der Teufel köderte ihn mit zwei Versprechen: Ruhm fürs Vaterland und Ruhm für Rommel. Adolf Hitler machte aus dem unbekannten Hauptmann Rommel den Generalfeldmarschall.
Marschall Rommel meldet sich beim Führer und empfängt aus seiner Hand den Marschallstab.
Zwei Jahre später schlägt die Liebe in Hass um. Hitler zwingt Rommel zum Selbstmord. Heute vor 70 Jahren.
Marschall Rommel ist tot.
Ein tragisches Leben zwischen Tugend und Teufel, zwischen Anstand und Verbrechen. Erwin Rommel war zwei Jahre jünger als Adolf Hitler. Geboren im Schwäbischen als Sohn eines Schulleiters. Erwin will eigentlich Flugzeugingenieur werden, doch der Vater hält mehr vom angesehenen Soldatenberuf. Im Ersten Weltkrieg bleibt Adolf Hitler ein unbedeutender Meldegänger, doch Erwin Rommel zeigt herausragende soldatische Qualitäten. Mut, Wille, Tatkraft. Ein Kampfzwerg, klein, aber bissig, sagt Oberstleutnant Thomas Vogel, Historiker am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam.
Er war der kernige Typ, das sicherlich. Er war der kernige Typ auf Schwäbisch.
In einer Gebirgsschlacht an der Italienfront gelingt Rommel 1917 ein entscheidender Überraschungsangriff.
Dieses Husarenstück hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass diese deutsch-österreichische Offensive erfolgreich war.
Rommel besteht schriftlich darauf, den Pour le Mérite zu erhalten, den höchsten Tapferkeitsorden. Mit Erfolg. Die Auszeichnung bekommen im Ersten Weltkrieg nur 11 Kompanieführer. Rommel, nicht ohne Eitelkeit, wird den Orden ständig tragen. In der Weimarer Republik arbeitet Adolf Hitler an seinem politischen Aufstieg. Erwin Rommels militärische Karriere stagniert. Er wird unter anderem Ausbildungsleiter bei der Reichswehr. Nach Hitlers Machtübernahme schreibt er ein Lehrbuch.
Infanterie greift an.
Hitler liest es und soll begeistert gewesen sein. Die beiden lernen sich kennen.
Dieses Image oder dieses Bild vom bürgerlichen, nichtadligen, bürgerlichen Offizier, der durch Leistung glänzt, durch persönliches Führertum, hat nun keinen geringeren als dem Führer Adolf Hitler so imponiert, dass er, wie es heute so schön heißt, Rommel als seinen Lieblingsgeneral bezeichnet hat und ihn entsprechend gefördert hat.
Hitler machte Rommel zum Kommandanten des Führerhauptquartiers.
Bin viel mit dem Führer zusammen, oft bei intimsten Besprechungen. Dies Vertrauen ist für mich die größte Freude, mehr als mein Generalsrang.
Ja, die Zuneigung war beiderseitig, muss man sagen. Also Rommel war lange Zeit ein glühender Verehrer Hitlers. Andersrum war Rommel der Lieblingsgeneral Hitlers. Also die haben sich beide da nicht viel gegeben.
Beide verbindet das Militärische. Beide kommen von unten. Beide wollen Revanche für den Ersten Weltkrieg. Dass Hitler viel mehr will, Weltherrschaft, Sklavenvölker, Judenmord, das ignoriert Rommel.
Er ist ganz offensichtlich kein Antisemit gewesen, aber er hat sich natürlich mit dem NS-Regime stark identifiziert, weil es Deutschland wieder groß gemacht hat. Das hat zum Schulterschluss mit Hitler geführt.
1939. Rommel schreibt nach dem Angriff auf Polen begeistert an seine Frau.
Es ist doch wunderbar, dass wir diesen Mann haben.
Die Kriegsverbrechen sieht er nicht, dafür ist er zu nah dran an Hitler. Rommel will selber wieder an die Front. Seine Chance kommt im Westfeldzug gegen Frankreich 1940. Hitler macht sich stark für ihn. Rommel bekommt eine Panzerdivision, gehört damit zur Elite des deutschen Heeres.
Der Aufmarsch zur großen Entscheidungsschlacht im Westen hat begonnen.
Wo Rommel ist, da ist vorne. Seine Panzereinheit wird vom Feind Gespensterdivision genannt, weil Rommel dort auftaucht, wo niemand mit ihm rechnet. Auch seine eigenen Befehlshaber nicht. Hitler besucht den glänzenden Sieger in Frankreich. Der Führer will anschließend Richtung Osten marschieren, in den Vernichtungskrieg. Doch sein italienischer Bündnispartner Mussolini schwächelt in Nordafrika, braucht dringend deutsche Unterstützung. Hitler schickt gegen den Widerstand der Wehrmachtsführung seinen Lieblingsgeneral.
Rommel war Feuer und Flamme, weil er ein eigenständiges Kommando auf diese Weise gekriegt hat.
Da ist sie wieder, die Verführung. Ruhm für Rommel. Die Briten haben die deutsche Funkverschlüsselung bereits geknackt. Sie wissen, dass Rommel in Tripolis erstmal stillhalten soll. Umso geschockter sind sie, als Rommel sofort angreift. Attacke, sein Erfolgsrezept.
Weil er stets der aktive Teil war, der Handelnde, der zuerst Handelnde. Er hat die Initiative ergriffen. Und wer die Initiative ergreift, siegt eben auch militärisch durchaus in Unterlegenheit.
Die deutsche Propaganda lenkt mit den exotischen Bildern aus Afrika vom Gemetzel in der Sowjetunion ab. Während die Wehrmacht auf Moskau marschiert, die SS das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau baut, greift Rommel die Festung Tobruk an. Dass er in seinem unbändigen Ehrgeiz agiert wie ein Anfänger, verschweigt die Propaganda.
Das war ein äußerst unkluges Vorgehen damals im Frühjahr 1941,
berichtet Bundeswehrhistoriker Thomas Vogel.
Er hat oftmals auch in einer blindwütigen Art rücksichtslos ein Ziel angegangen mit entsprechend hohen Verlusten für die deutschen Truppen.
1941 scheitert Rommel mit seinen Attacken. Doch im Folgejahr macht er es anders.
Er hat aber auch gelernt. Er war lernfähig.
Aus dem Draufgänger Rommel wird der Wüstenfuchs, listig und klug. Er lässt zum Beispiel Telegrafenmasten auf Lastwagen montieren. Diese Rommelpanzer wirbeln Staub auf und täuschen eine Stärke vor, die Rommel gar nicht besitzt.
Bekannt zum Beispiel ist von ihm, dass er spezielle Fahrzeuge herstellen ließ, mit Propellern ausgerüstet, die Staub, Wüstenstaub, Sahara-Staub aufwirbeln sollten und auch wirklich taten, um eine große Panzerarmee vorzutäuschen.
Tobruk, 20. Juni 1942, Sonnenaufgang. Erwin Rommel sitzt oben auf seinem Spähwagen, immer ein Fernglas in der Hand, das Ritterkreuz und den Pour le Mérite um den Hals und eine Staubbrille auf der Mütze. Über Tobruk rasen Stukas, Sturzkampfbomber, die den deutschen Angriff vorbereiten. Rommels Truppen erobern die schwer einnehmbare Festung der Hafenstadt. Was selten vorkommt, der mürrische General sagt etwas in die Mikros der Kriegsberichterstatter.
Deutsche und italienische Soldaten haben Übermenschliches in diesen Kämpfen geleistet. Sie haben dort schwerste Verluste und Entbehrungen Tag und Nacht durchgehalten in dem Geist, der uns alle beseelt heute, der Geist des Sieges.
Rommel weiß um die Macht der Bilder. Er inszeniert sich gerne als General neuen Typs. Die besten Propagandafilmer und Fotografen sind in Afrika. Sie machen aus Rommel einen Medienstar im Wüstensand. Auch für seine Soldaten ist Rommel ein Idol, denn er führt von vorne. Sein Kommandowagen ist sagenumwoben. Rommel hilft eigenhändig, Minen zu entschärfen und festgefahrene Lkw wieder flott zu machen. Rommel treibt seine Soldaten weiter Richtung Ägypten, Richtung Suezkanal. Der Führer in Berlin, in seinem Größenwahn grenzenlos, träumt schon von der Eroberung Palästinas und einem Vormarsch hoch in den Kaukasus. Die SS stellt bereits ein Mordkommando zusammen. Wenn Rommel den Suezkanal überschreitet, ist er bald im Heiligen Land und bei den dort lebenden Juden.
Man muss annehmen, dass dann die SS ähnlich gewütet hätte dort, wie die SS-Kommandos und Einsatzgruppen in Russland, in der Sowjetunion. Dagegen hätte er wahrscheinlich kaum viel ausrichten können. Das waren eigene Befehlsstrukturen, die sich durchgesetzt hätten. Aber sicherlich hätte er nicht breitwillig mitgemacht.
Rommel liebt den Kampf, aber nicht das Töten und den Hass.
Nach allem, was wir wissen, muss man ja immer dazu sagen, gab es keine von Rommel persönlich veranlassten Kriegsverbrechen.
Durch Hitlers Propaganda wird aus Rommel der weltweit zweitbekannteste Deutsche seiner Zeit, nach dem Führer. Rommel als unerschrockener, listiger Held in Afrika.
Marschall Rommel leitet in der vorderen Linie selbst die Kampfhandlungen.
Niemand scheint ihn aufhalten zu können, den Wüstenfuchs. So verklärt ihn die deutsche Propaganda. Und auch die Feinde sprechen voller Ehrfurcht vom Desert Fox Rommel. Doch kurz vor der ägyptischen Grenze muss er durch ein Nadelöhr, El Alamein. Seine Truppen graben sich ein, ihnen fehlt es an allem. Der Feldmarschall fliegt nach Berlin und brüllt zum ersten Mal seinen Führer an. Vor der Kamera macht er weiterhin gute Miene zum bösen Spiel.
Aber der deutsche Soldat und neben ihm auch die italienischen Kameraden haben diese schwierigen Zeiten überstanden. Sie haben jeden Versuch, die Festung Tobruk zu entsetzen, abgewehrt oder uns die Stellung an der ägyptischen Grenze zu entreißen.
Doch der Feldzug in Afrika ist längst verloren, denn in El Alamein helfen nur noch massenhaft Panzer und Kanonen. Rommel hat sie aber nicht.
Na, wir sprechen ja von Verhältnissen bis zu 1 zu 10, auf jeden Fall 1 zu 5. Eine absolute Unterlegenheit in jedem Fall, nicht nur was die schweren Waffen anbetrifft, sondern auch was das Personal anbetrifft.
Hitler verlangt, El Alamein halten bis zum letzten Mann. Rommel zögert einen Tag und missachtet den Befehl. Er kann seine Armee mit Mühe und Not zurückführen. Kurz vor der Kapitulation der Truppen in Afrika befiehlt Hitler ihn zurück. Ein Idol wie Rommel darf nicht kapitulieren. Wie naiv er politisch denkt, beweist Rommel 1943 als Tischgast bei Hitler. Ausgerechnet zum Thema Antisemitismus.
Wir würden in der Welt besser dastehen, wenn bei uns ein Jude Gauleiter werden könnte.
Nach dem Sturz Mussolinis entwaffnet Rommel italienische Einheiten. Anschließend schickt Hitler ihn nach Frankreich. Er soll die drohende Invasion der Alliierten verhindern.
Generalfeldmarschall Rommel besichtigt einen Stützpunkt nach dem anderen.
Rommel hier und Rommel da. Die Wochenschau ist immer dabei. Er lässt Befestigungen bauen. Zum Beispiel die Rommelspargel, Masten im Wasser, die feindliche Landungsboote aufschlitzen sollen. Die Verschwörer aus dem Kreis um Graf Stauffenberg nehmen Kontakt zu Rommel auf. Sie brauchen einen populären Militär für die Zeit nach dem Putsch. Rommels nassforsche, cholerische Art ist inzwischen einer inneren Zerrissenheit gewichen. Er weiß, dass nach der Invasion der Krieg verloren ist. Er fordert auch von Hitler indirekt einen Waffenstillstand im Westen, um alle Kräfte gegen die Rote Armee im Osten zu werfen. Doch Hitler zu töten, das geht ihm als Soldaten offensichtlich zu weit.
Nach all dem, was wir wissen, war Rommel prinzipiell gegen die Tötung Hitlers,
sagt Oberstleutnant Thomas Vogel.
Man muss annehmen, dass Rommel möglichst Hitler leben lassen wollte, dass er aber an einem Erfolg des Staatsstreiches andererseits interessiert war und zum Erfolg des Staatsstreiches auch hätte beitragen wollen, wenn er zu diesem Zeitpunkt einsatzbereit gewesen wäre, was er bekanntlich nicht war.
Denn Rommel hockt zu Hause in Herrlingen bei Ulm, schwer verletzt nach einem britischen Fliegerangriff auf sein Auto an der Westfront. Die Gestapo presst aus Verschwörern des 20. Juli heraus, dass Rommel angeblich von den Attentatsplänen auf Hitler wusste. Am 14. Oktober 1944 kommen zwei Wehrmachtsgenerale zu ihm nach Hause.
Ja, die Alternative war entweder Selbstmord oder Prozess vor dem Volksgerichtshof. Und um diese Familie, also seine Frau und seinen Sohn, zu schützen, kann man annehmen, hat er den ihm nahegelegten Selbstmord dann auch tatsächlich begangen. Mit Gift, das ihm von den Sendboten Hitlers überbracht worden ist.
Die letzten Worte an seine Frau:
In einer Viertelstunde bin ich tot.
Rommels Frau und sein 15-jähriger Sohn Manfred, der spätere Stuttgarter Oberbürgermeister, müssen an dem Staatsakt für Rommel teilnehmen. Denn offiziell ist er an den Folgen seiner Kriegsverletzung gestorben.
Inmitten seiner Soldaten ist er auf dem Schlachtfeld schwer verletzt worden. Ein tragisches Geschick hat ihn nun uns auf immer entrissen.
Ein Held wie Rommel, der muss auch als Held sterben.
Weil man den Mythos Rommel, den propagandistisch aufgebauten, mühevoll aufgebauten Mythos Rommel, nicht zerstören wollte.
Der Kranz des Führers ist gigantisch, auf dem Sarg eine riesige Hakenkreuzfahne. Und dann zum Schluss noch eine Bemerkung, gegen die sich der tote Rommel auch nicht mehr wehren kann, die richtig ist und gleichzeitig falsch.
Sein Herz gehörte dem Führer.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an Erwin Rommel, der am 14. Oktober 1944 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.